Herzlich willkommen bei hier unserem Podcast, der dem tollen Namen
Kurdicast.
Kurdicast. Funny War Stories über Kurdistan mit Timo Staude neben mir und Enno Lenze hier. Falls ihr das Video guckt, seht ihr mal ein bisschen mehr. Wir haben uns überlegt, hier hinter uns müsste eigentlich Newsroom stehen, weil heute ja alle im Newsroom arbeitet. Man arbeitet ja nicht mehr im Podcaststudio oder im Webklitschen-Office, das ist alles ein Newsroom. Ich habe geguckt, bei eBay gibt es keine Newsroom-Schriftzüge, da müssen wir selber einen basteln. So, in der vergangenen Folge haben wir über alles Mögliche gesprochen und euch gefragt, was interessiert euch denn besonders? Und dann haben Leute gesagt, ey, ihr wart doch irgendwie in so 5-Sterne-Hotels und Luxus-Resorts und so in Kurdistan, was die Leute sich immer überhaupt nicht vorstellen können. Also haben wir gesagt, gut, dann machen wir doch jetzt ein Hotel-Special. Und ich glaube, wir waren in genug Hotels, auch wenn das Land ganz schön klein ist, um genug komischen Kram zu erzählen. Was ist deine liebste Hotelstory?
Ich weiß nicht, also ich schwanke zwischen Grand Millennium in Slemani und der Dilshad-Geschichte in Duhok. Um es zu sagen, Dilshad Palace ist ein 5-Sterne-Hotel. Ich glaube, das war das erste 5-Sterne-Hotel in Duhok gewesen. Ja. Mittlerweile gibt es, glaube ich, noch ein zweites. Es ist ein 5-Sterne-Hotel. Es ist so ein Turm, der irgendwie so verspiegelt ist. Aber ich komme auf den Namen gerade nicht. Wer sich in der Gegend auskennt, wird genau wissen, was wir meinen. Für den Rest ist
es nicht so. Und ich mochte es einfach nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Aber irgendwie, Dilshad Palace hat mir besser gefallen.
Das ist auch eine interessante Geschichte. Die muss ich ganz kurz einwerfen.
Ja.
Ich habe in Duhok mal in einem etwas preiswerteren Hotel übernachtet, weil ich bin da relativ schmerzfrei. Ich tue auch im Sommer immer auf Dächern schlafen dort, da bin ich sehr flexibel. Und da war ich in einem Para-Hotel gewesen. Und ich muss mir überlegen, wenn wir nachher dran denken, kann ich vielleicht ein paar Bilder mal einschieben.
Ja.
Das war halt, wie heißen diese Geräte, diese Aufbewahrungstöpfe neben der Toilette, wo du diesen Toilettenbürsten da reinsetzt.
Klobürstenhalter.
Ja, irgendwas in der Richtung. Da war auf jeden Fall schon so ein wirklich so ein Feuchtbiotop drin, wo ich mir gedacht habe, das sieht interessant aus. Im Bad war so ein bisschen Schimmel gewesen, das war alles soweit in Ordnung, dieser schwarze Fugenschimmel da, wo du denkst, ja, ist halt so. Was ein bisschen blöder war, waren braune Flecken an der Bettdecke gewesen. Das war ich dann halt ein bisschen unentspannt langsam gewesen.
Also bestimmt nur Baklava.
Wie gesagt, ich habe auch schon auf nicht ganz fertig gebauten Häusern da auf den Dächern geschlafen. Also ich bin nicht irgendwie so etepetete, aber bei braunen Flecken an meiner Bettwäsche werde ich langsam so ein bisschen, ja.
Ich habe in einem noch nicht verbauten Kanalrohr gepennt. Ja.
Da gibt es auch so ein Bild dann von mir, wie ich in Jacke alles komplett zugezogen in diesem Bett drin. Und jedenfalls die Story dahinter ist, ich schweife schon wieder zu sehr ab. Mhm. Da habe ich dann mit einem kurdischen Freund dort gesprochen und der hat gesagt, ja, also so für mich als Europäer ist dann dieses Hotel da, dessen Namen ich vergessen habe, eher was, wo ich so sage, ich brauche kein 5-Sterne-Hotel, ich möchte einfach nur ein Hotel haben mit Bettwäsche, wo keine braunen Flecken sind, das ist alles, was ich möchte. Ich nehme auch ein Rohr oder so. Jedenfalls war ich beim Dilshad-Hotel gewesen. Ich glaube, damit meine Geschichte lustiger ist, müsstest du erstmal die Geschichte von damals erzählen mit der
Toilette. Damals. Also, ich war im Dilshad Palace, ein hübsches Hotel, und nebendran hat ein Mensch aus dem Sicherheitsbereich geschlafen. Wie es da durchaus üblich ist, kamen wir halt bewaffnet ins Hotel, dann fragt man, hallo, müssen wir die Waffen hier abgeben? Oder also so sozusagen, habt ihr hier eine Waffenbox oder nehme ich die mit aufs Zimmer? Und die haben gesagt, ah, scheiß drauf, nimm mal mit aufs Zimmer, aber schieß halt nicht mit rum, so. Mitten in der Nacht irgendwie ging der Feueralarm los. Das ist ja merkwürdig. Erstmal gucken, so, weil, ja, was soll schon brennen? Und der liebe Nachbar von mir guckte raus und sagte, hey, kannst wieder pennen gehen, alles okay, geh wieder pennen. Ja, okay, was ist denn passiert? Ja, er hat irgendwie die Waffe entladen wollen und hat in die Decke geschossen und voll den Feuermelder abgeschossen. Und ist dann am nächsten Morgen auch zur Rezeption und sagte, hey, sorry, tut mir echt leid, ich habe in den Feuermelder geschossen. Dachte so, jetzt bin ich gespannt, was die Reaktion ist. Meint so, ah, passiert, ja, macht nichts. Sagt, okay, so irgendwie, was kostet das? Oder irgendwie so, und so, naja, passiert immer wieder, ist nicht wild. Ich sag, okay, ja gut, Kurdistan ist da halt ein bisschen anders, ne? Aber war schön, Loch in der Decke und das Ding war halt quer durchs Zimmer verballert.
Ja, und das war halt die Eingangsgeschichte. Und dann hatte ich nur, das war bei der Reise gewesen, wo du früher nach Deutschland gefahren bist, nicht länger geblieben, habe ich erst darüber gesprochen, sag mal, wo penne ich denn jetzt eigentlich in Dilthe? Beziehungsweise, du hattest mir die Geschichte erzählt und ich hatte gesagt, ja, ich fahre jetzt sowieso nach Dohuk und ich brauche sowieso noch ein Zimmer. Was war denn die Zimmernummer gewesen? Nur mal zu checken, ob es noch jemand noch im Deck ist. Und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, ich möchte genau dieses Zimmer haben. Da hat die mich auch erstmal sehr irritiert angeguckt und gesagt, die Mutter, wir haben auch andere schöne Zimmer. Ich so, nein, ich möchte genau das hier haben. Und gut, Spoiler, das Loch in der Decke war weg gewesen. Hm. Und da hing auch ein Feuermelder, das war alles soweit in Ordnung gewesen. Aber was auch sehr interessant war dieses, dass diese Mitarbeiter so ein bisschen von sich überzeugt waren in diesem Hotel. Also normal kriegst du es in Kurdistan nicht so mit. Also auch wenn du hier im Grand Millennium in Islamabad oder so gehst, dann merkst du es nicht so. Aber die haben einen zum Beispiel gefragt, ja, bin ich Privatperson oder bin ich halt eben geschäftlich? Ich habe gesagt, Privatperson. Und dann kamen die an mit, ja, aber ich weiß schon, wie teuer das ist, ob ich mir das Zimmer leisten kann. Und es waren wie viel? 115 US-Dollar
in der Nacht.
Und ich so, ja. Ich war kurz davor zu sagen, ja, wisst ihr schon, was bei uns in Deutschland so ein 0815 Hotelzimmer kostet? Fast genauso viel wie eure tolles 5-Sterne-Doppelzimmer.
Na.
Das war auch eine lustige
Geschichte. Das ist echt komisch, weil das, also man erlebt es halt sonst nicht. Sonst ist ja immer super entspannt und höflich und nicht das geringste Problem. Hat mich da auch gewundert, habe ich nie gehört sowas.
Vor allen Dingen auch
in den... Oder du siehst einfach billiger aus und sie haben dich für Personal gehalten oder sowas.
Ja, zu dem Personal haben wir ja nachher noch eine Geschichte. Ich hänge nur eine mal ganz kurz vorne an, bevor wir auf das Personal wieder zurückkommen, weil es auch in Dohuk abspielt, die Geschichte. Das war halt, wir sind jetzt wieder in dem Hotel mit den braunen Flecken auf der Bettdecke.
Ja.
Und das Schöne ist ja, das war ein Hotel, wo auch UN-Leute untergebracht wurden. Also vor der Tür standen wirklich weiße UN-Fahrzeuge, also zivile, keine militärischen. Und Parkplatz war auch mit dem obligatorischen Wachmann mit AK halt eben bewacht, der halt irgendwie so in der Ecke steht, wo ich mir denke, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt, kann der auch nicht wahnsinnig viel reißen, aber er ist halt da und sieht gut aus. Und da kam ich als Europäer um die Ecke und wurde einfach nur angegafft, wie so eine Attraktion im Zoo. Also das, was hier in Deutschland ist, wenn du in irgendwelchen, ich weiß gar nicht, welche Gebiete kann man sagen, eher so ländliche Bereich, wenn du da halt eben als offensichtlicher Mensch mit Migrationshintergrund hingehst, so wie du da angeguckt wirst, dann wurde ich dort angeguckt. Was auch so eine etwas ungewöhnliche Erfahrung war, weil normal halten sich die Leute da eigentlich mit sowas zurück, weil es gilt irgendwie so ein bisschen als unhöflich.
Ja, und einfach, die sind ja auch, es ist ja nicht so, dass da niemand vorbeikommt. Die sind das ja durchaus gewohnt, dass da irgendwelche Touris oder, naja, Touris eben nicht, aber NGOs und sowas ist halt üblich. Ja.
Aber gut, wie gesagt, vielleicht war es auch etwas irritierend wegen Mandres. Und da können wir auch die Geschichte mit dem Millennium sagen. Also man muss dazu sagen, so außenrum bei uns, wenn wir zusammenreisen, ist es eigentlich immer so, Enno tut halt eben alles so vorplanen und vorbuchen und ich hänge mich halt dazu und gebe halt meinen Anteil dann hin und wieder dann wieder ab an Enno. Aber auf jeden Fall für Außenstehende ist es halt so, Enno läuft vor, regelt alles und ich laufe quasi hinterher. Und Grand Millennium, das ist, wer Slimani kennt, ist ja in der Mitte so ein riesengroßer Turm. Und das ist halt so das Fünf-Sterne-Hotel in der Stadt. Und Enno ist halt wie gewöhnlich halt eben vormarschiert und ich bin halt hinterher, wieder mit meinem Rucksack auf, mit meinem Koffer noch nebendran und halt in meinen ganz normalen khaki-olivfarbenen Klamotten. Und dann wird Enno halt von diesem Concierge oder was auch immer das war, mit denen hat Enno halt gesprochen und ich wurde dann von den ganz normalen Sicherheitsmitarbeitern aufgehalten, muss dann mit denen dann so beratschlagen, was ich mit meinem medizinischen Equipment mache, weil diese ankamen. Ja, ich muss mich jetzt nicht aufregen, die haben auch eigene Medics hier und eigene Ärzte. Für Enno wird gesorgt, das ist alles kein Problem. Und ich so, ja, von mir aus, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass hier was passiert. Ich
bin ja, man muss sagen, der Service ist halt exzellent, aber ich bin halt hingegangen und habe gesagt, ey, wir brauchen eine große Suite mit geilem Ausblick und die für ein paar Tage. Und dann springt man meist direkt in bei den Leuten, die einen bedienen, so 3 Stufen hoch und extra nett. Und dann war halt klar, ich bin wichtig. Und der da hinten, mit dem kann man jetzt die Details klären, wo man die Schuhe putzt oder so. Ja,
habe ich dann quasi mit denen verhandelt, welcher Teil der Ausrüstung quasi ins Hotel mit reinkam, welcher nicht. Weil man muss sagen, diejenigen, die eigentlich auch meine Kanäle verfolgen, wissen ja, dass ich mittlerweile, dass man gesagt wurde, ich soll jetzt nicht mehr so nach Kurdistan gehen. Und ich hatte halt zu dem Zeitpunkt noch haufenweise medizinisches Equipment zu Hause rumliegen. Also alles Sachen, die man in Deutschland normal nicht braucht, Tourniquets und ähnliche Sachen, das brauchst du hier eigentlich seltener. Also hin und wieder, es kommen Situationen, wo man sie brauchen könnte, aber in Kurdistan brauchst du sie eher.
Schießerei in Kreuzberg letztes Jahr, also Dinge, die man hier so hat, ja.
Viele Leute, ich wohne bei Frankfurt in der Nähe in so einem kleinen Dorf, da wohne ich jetzt seit knapp 2 Jahren, es gab schon 3 Schießereien, also ich will nichts sagen.
Warst du daran beteiligt, ist die Frage.
Einmal bin ich sogar wirklich, ich glaube, 200 Meter vorbeigefahren, aber ich war dummerweise 20 Minuten zu spät. Also so viel zum Thema, man braucht keine Tourniquets hier irgendwo in Deutschland. Aber jedenfalls, ich habe dann alles mitgenommen, was ich irgendwie hatte, habe es dann da unten gelassen. Dann bin ich halt mit so einem riesengroßen schwarzen Koffer, gibt es auf meinem Instagram-Profil auch irgendwo ein Bild davon. Und das habe ich dann alles einfach so mit reingenommen, weil ich habe mir jetzt nichts bei gedacht. Ich habe mir gesagt, komm, nimmst du einfach mit und fertig. Und zwar den halt eben nicht so ganz geheuer, weil du konntest den Koffer halt nicht gescheit durchs Röntgen durchschieben.
So ein voller Reisekoffer halt, ja.
Ich meine, du hast ihn durchbekommen und du hast halt nicht wirklich gesehen, was das alles ist. Und zwischendrin haben halt, wie gesagt, mein obligatorischen Skalpell und so weiter drin. Also es war denen alles nicht so geheuer. Und dann habe ich dann quasi mit der Security ausgehandelt, welchen Teil von meinem Equipment ich mitnehmen kann, damit hier mein Auftraggeber, a.k.a. Enno, ordentlich versorgt ist.
Der Sugar Daddy, genau. Ach so, stimmt. Und das Lustige war, die Suite hatte nur ein Bett. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, was die am Ende gedacht haben, ob du der Toyboy bist oder wofür wir genau die Medikamente brauchen, oder? Aber die Couch war so groß, dass da locker 6 Leute pennen können in dem Ding. Ja,
ich habe noch halt quasi die Couch drin. Ja. Vielleicht haben sie sich dann das gedacht. Guck mal hier, das ist wirklich, die Mitarbeiter werden wie sonst was behandelt.
Kriegen nicht mal ein Zimmer.
Die müssen auf der Couch irgendwo pennen. Oder die haben wahrscheinlich gedacht, dass du sehr paranoid bist.
Ja.
Was man aber auch sagen muss, wir wissen bis heute nicht, welcher VIP da gekommen ist. Weil da gab es ja dann auch, die Billa Enno hat sie damals auf seinem Profil gepostet gehabt. Weil das waren schon eine andere Klasse an gepanzerten Fahrzeugen. Da kannst du vielleicht was zu erzählen.
Ja, da waren sondergeschützte Fahrzeuge. Das waren 4 oder 5 Landcruiser, aber so VR7, VR9 so von der Klasse her. Und die hatten aber diese ganzen Jammer auf dem Dach, aber halt nicht so die billigen Kindergarten-Jammer und nicht den Kram, den ich mir da
kurz sagen, was Jammer ist
für die. Achso, ja, genau. Also so Dinger, die halt Handysignale und GPS-Signale und so weiter stören. Das hat den Sinn. Wenn jemand neben der Straße eine Bombe verbuddelt, ist es üblich, dass man die so mit dem Handy anruft, damit die explodiert. Und deswegen stört man das Handynetz um sein Auto rum, damit die halt da nicht explodieren können. Und da gibt es so verschiedene große und teure Geräte. Und das, was die drauf hatten, war so, sagen wir mal, die Referenzklasse für Jamming mit allen Antennen und Dingen und Bommelarten. Und ich kenne die so grob vom Sehen und kann also so grob sagen, das sieht zumindest professionell aus. Und habe dann das Bild aber an Leute geschickt, die genau aus dem Bereich kommen. Ich habe gesagt, hier, was ist das genau? Also ist das der teure Kram oder sieht es aus wie der teure Kram? Und die haben gesagt, da ist schon so 750.000 Euro auf dem Dach und im Kofferraum verbaut. Das ist schon also hochwertig, ja. Das muss irgendjemand sehr paranoid Wichtiges gewesen sein.
Vor allem halt auch mit den ganzen Begleitfahrzeugen, die alle irgendwie mehr oder weniger auf demselben Niveau ausgestattet waren. Ich weiß nicht, wie viel waren das? 5 oder 6 Fahrzeuge?
Also eine Menge am Ende. Also 4 oder 5, die wirklich ordentlich geschützt waren und dann eben noch ein paar zusätzliche, ja.
Also falls irgendjemand weiß, wer da so in letzter Zeit in Slimani unterwegs war, wir würden es gerne wissen.
Genau.
Ich glaube, wir hatten dann mal so durch Rudau geguckt, ob es da irgendwelche Mitteilungen gab, aber da hat alles nicht so wirklich gepasst. Was geht, ich glaube, türkischer Außenminister, Wirtschaftsminister,
ja,
aber
das hat auch alles, nicht so 100%. Der war nicht in der Gegend, genau, also wir haben es nicht so ganz auf die Kette gekriegt. So, weiter geht's. Wir haben noch ein paar lustige Hotel-Stories als wirre Autos vor der Tür. Was gab's noch? Achso, die Google-Bewertung, wenn wir schon in Hotels sind.
Fangen wir am besten mit der... Ja, genau, mit der...
Das war so, also immer wenn wir im Hotel saßen und auch die Google-Handys bei hatten, dann stand da so, hallo, wollen Sie dieses Hotel bewerten? War der Kaffee gut? War dies gut? War jenes gut? Und ein Punkt war dann, wir waren in so einem Hotel, ein super gutes Hotel, kann man nichts gegen sagen, das Dolphin Hotel in Slimani, das ist so das andere Ende im Vergleich zum Grand Millennium. Das Dolphin Hotel kostet, glaube ich, $30-40 die Nacht. Man kriegt halt ein sauberes Bett und eine Toilette. Also so das, was man braucht. Nicht mehr, nicht weniger.
Eine kurdische Toilette.
Genau, also so eine Dusche. Also hat ein bisschen was von Wohnmobil, aber es ist halt sauber und mitten in der Stadt und günstig. Also echt okay. Aber die Treppe dahin ist so steil, dass ich echt Angst hatte, dass ich auf allen 4 noch nach hinten überkippe. Und dann kommt man zu einer Tür, die nach außen aufgeht. Also man steht auf einer Treppe, in der man fast nach hinten überfällt und muss dann die Tür zu sich ziehen, ein paar Stufen runter und da irgendwie durchkrabbeln. Und als ich oben war, poppt auf dem Handy auf, kennen Sie dieses Hotel? Wollen Sie es bewerten? Ist es rollstuhlfahrergerecht? Und dann dachte ich so, nein. Nein, nein, nein.
Das sind auch so Fragen, wo ich mich überlege, nach welchen Kriterien suchst du eigentlich ein Hotel aus? Genau wie beim Airbnb Hotel. Das ist so unsere Standardanlaufstelle, wenn wir in Airbnb ankommen, so die erste Nacht zum Ankommen immer ins Airbnb. Das sind auch so Leute, die begrüßen uns mittlerweile mit Handschlag, auch wenn wir nur ein, zweimal im Jahr dort sind. Und wir wurden auch gefragt, ja, wie war der Kaffee? Und ich denke, ich suche mir mein Hotel doch nicht aus nach der Qualität des Kaffees am Morgen. Aber gut, sei es drum. Ich schaue eben gerade auf die Uhr. Wir sind jetzt bei knapp 20 Minuten. Die meisten Hotelgeschichten haben wir eigentlich. Wollen wir noch so ein bisschen weitermachen mit Normalgeschichten?
Sicher.
Weil wir haben ja noch so zwei Themen, so die mit Autos und mit zu Fuß zu tun haben. Ich erinnere mich noch an die Geschichte mit dem Wolf.
Das war eigentlich eine Sache noch zu Hotels, das Divan hatten wir noch gar nicht. Da fällt mir nur eine Geschichte ein, das müssen her. Divan, ich war in mehr als 40 Ländern, ich war in locker 500 Hotels. Ich habe nichts Besseres als das Divan im Leben gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich sehr gerne. Kurz gesagt, luxuriöseste Hotel der Welt, könnt ihr euch vorstellen, mit riesen Sicherheitsapparat draußen. Und wir kamen gerade von der Front. Und da sitzen halt die ganzen NGO-Leute und die UN-Leute und so, die noch nie irgendwie ein Hotel verlassen haben, so vom Aussehen her, oder nicht die Hauptstadt. Und die dann mal, das war spannend hier. Und wir hatten irgendwie, ich weiß nicht, also zum einen, die eine Weste war zerschossen, die hat den Treffer angekriegt und wir hatten irgendwie Blut an den Klamotten und wir waren total fertig, weil wir seit irgendwie 25 Stunden wach waren. Und es hatte echt 45 Grad draußen und wir sind mit dem Humvee vorgefahren, also so einem US-gepanzerten Großgeländewagen mit Geschützturm auf dem Dach und jeder Menge Schutz. Da haben die Leute schon geguckt und haben uns halt ins Hotel irgendwie geschleppt. Das Geile ist, dass der Service exakt gleich läuft, wie wenn du da mit deinem Porsche und einer Golftasche ankommst. So, oh, hallo Mr. Lenze, darf ich Ihnen die schusssichere Weste abnehmen? Wollen Sie einen Arzt aufs Zimmer? Mhm. Oder brauchen Sie einen Schneider? Ihre Hose ist zerrissen und Ihre Schuhe sind irgendwie auseinandergeflogen. Soll ich Ihnen Schuster schicken? Nein, danke. Brauchen Sie noch was? Gut. Ja, dann eine Flasche Wasser extra. Danke, tschüss, bis morgen. Also das finde ich so geil, wie die da so keine Miene verziehen, wenn man sich da so reinschiebt. Jetzt der Wolf.
Du könntest ja noch die Geschichte mit dem Personenschützer, wo du dich einfach nur hast auf die Couch fallen lassen, wo dann alle auf dich gesprungen sind, weil sie dachten, dass du...
Nee, ich bin umgekippt, ich bin bewusstlos geworden. Was war denn das? Ich war völlig fertig und bin vor einem Hotel mit schussiger Weste und Helm an einfach umgefallen. Woraufhin irgendwie drei Leute auf mich sprangen und die Waffen zogen, weil sie dachten, jemand hätte mich umgeschossen. So, wo fügt man sich so Verletzungen und so kaputte Sachen zu? Da, wo man komische Autos fährt. Zack, haben wir einen sehr gebogenen Übergang.
Ja, also der Hauptprotagonist ist Enno zusammen mit einem Wolf.
Also einem Fahrzeugwolf, ja,
also ein Wolf. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Wolf ist, stellt euch vor, eine G-Klasse von Mercedes in der militärischen Version, also diese kleinen, schönen Jeeps, die auch die Bundeswehr früher gefahren hat, also war ja ein Ex-Bundeswehr-Fahrzeug. Und das hat halt irgendwie seinen Weg bis nach Kurdistan gefunden über irgendwelche Kanäle. Und wurde halt von einem Peschmerga gefahren. Und Enno hat sich so gedacht, oh ja, ein Wolf wollte immer
mal fahren. Kann ich den mal fahren?
Kann er den mal haben. Und wie Peschmerga und Jüns waren alle sehr locker gewesen und gesagt, ja, kannst du mal loslegen. Und dann saßen wir halt da, ich auf dem Beifahrersitz mit der Kamera in der Hand, wie immer, Enno am Steuer und hat versucht, beim Wolf den Gang einzulegen. Da gibt es auch ein ganz tolles Video, wenn wir dran denken, tun wir es nachher vielleicht reinschneiden noch. Aber kannst du mal erzählen, wie war denn dein Erlebnis mit der Wolfgangschaltung?
Also, im Prinzip war es einfach. Ich habe gesagt, geil, deutsche Bundeswehrauto. Ich sagte, hey, kann ich mir also auf so einem Peschmerga-Stützpunkt, kann ich die Karre leihen? Ja klar, kann ich den Schlüssel haben? Ja sicher, fahr eine Runde. Also sind da nicht so. Und dann irgendwer sagt, geil, lass uns mal rumfahren. Da hat gesagt, hier, Timo, film das, ich erkläre das jetzt. Er sagt, hey, hier, wir sitzen jetzt hier im Wolf und jetzt fahre ich los. Und nee, fahre ich nicht. Und ich habe, ich weiß gar nicht, 5 Minuten oder so mit der scheiß Gangschaltung rumgerödelt, weil ich entweder den Gang nicht reingekriegt habe oder den falschen oder das blöde Ding abgewürgt habe. Und drumherum standen halt Peschmerga, die sich schlapp gelacht haben, so der blöde Deutsche, der nicht mal einen deutschen Mercedes fahren kann. Und das zieht sich und zieht sich. Und nachdem ich die Karre endlich in Gang gekriegt habe, losgefahren sind, habe ich, keine Ahnung, das müssen wir im Video gucken, etliche Versuche gebraucht, um zu erklären, was wir machen. Und ich wollte immer sagen, so, und jetzt fahren wir ins Our Bridge Waisenhaus. Und ich sage, ja, ich habe immer gesagt, wir fahren ins Our Bridge Krankenhaus. Und eigentlich war es trivial. Ich wollte 10 Sekunden in diesem Auto sitzen, 2 Sätze sagen, eben losfahren. Und ich glaube, es hat sich am Ende 10 Minuten gezogen und alle sehr belustigt, die irgendwie drumherum waren.
Ja, ich habe hier gerade eben aufgemacht, weil ich habe ja logischerweise gefilmt, dementsprechend habe ich die ganzen Videos hier. Und ich habe 5 verschiedene Anläufe,
die in über mehrere Minuten
versuchen, die Anmoderation zu machen.
Die haben wahrscheinlich nie wieder jemandem ihre Karre geliehen oder kein Deutschen.
Aber irgendwann müssen wir vielleicht wirklich mal ein Video machen, weil ich sehe auch hier eine Zeile weiter drüben, haben wir dieses legendäre Video, wo angeblich, Enno ist ja fest von überzeugt, da wäre Wasser aus der Straße gekommen. Mhm. Da haben wir nämlich gerade eine Land, also ich wollte gerade hier quasi rausfilmen, aus der Frontscheibe raus, und plötzlich war es so wusch und dann ist überall Wasser. Und ja, ich war halt der fest überzeugt, dass Enno einfach nur den Scheibenwischer eingeschaltet hat.
Der war alle.
Und Enno ist der Meinung, dass aus der Straße raus das Wasser
gespritzt ist. Hochgespritzt. Das werden wir schicken das an irgendwelche Videoanalyse-Leute. So, was haben wir noch auf der Liste?
Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob wir einen kleinen Cut machen, weil wir sind jetzt knapp bei 30 Minuten.
Ja.
Wobei wir können noch die Geschichte machen, wenn wir jetzt gerade mal nicht mit Gangschaltungen, Wölfen und ähnlichen Orten zu tun haben, dann sind wir meistens zu Fuß unterwegs.
Yeah. Etwas sehr Abgefahrenes.
Ja, man muss auch sagen, es gibt so verschiedene Klassifizierungen. Also in Erbil zu Fuß geht ja noch halbwegs. Ja. Slimani wurden wir schon schräg angeguckt, die komischen Deutschen, die da versuchen, durch die Gegend zu laufen. Und ich weiß halt eben nicht, was von beiden lustig ist, weil die Fußwege sind halt nicht so ausgebaut, wie man sie aus Deutschland gewöhnt ist. Also bei Slimani hatten wir das Problem, dass eher gar keine da waren. Und in Erbil haben wir eher das Problem, dass da, ich glaube, so von Straße bis Bordsteinkante, wie hoch war die? 30 Zentimeter?
Ja, locker. Also so richtig, also höher als hier ein hoher Bürgersteig ist.
Ich meine, das Gute ist, da kann auch kein Auto aus Versehen auf den Bürgersteig fahren, weil die kommen nicht hoch. Aber es ist halt etwas befremdlich. Und dann glauben einem die Kurden auch nicht, dass man gerade wirklich einfach nur laufen möchte.
Ja, also man läuft die Straße lang, es macht meh, 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 meh. Das ist dann so das Taxi von hinten, was fragt, willst du mit? Nachbarn? Nee. Meh, 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 meh. Hallo, willst du mit mir mit? Hm. Nein, nein, danke, wir laufen. Wohin? Warum? Soll ich euch zum Auto fahren? So, nein, wir laufen. Wir sind ohne Auto. Ah, dann braucht ihr ein Taxi. Fahr weiter. Dann ist der weg. Meh, 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 meh.
Und das Schlimme ist, du darfst auch keinen Blickkontakt aufbauen. Mhm. Sobald du Blickkontakt mit dem Auto aufgebaut hast, dann ist vorbei. Dann geht er auch nicht mehr wechseln. Jedenfalls nicht so schnell.
Meh, meh.
Und das Kuriose ist auch, wir hatten das, glaube ich, zweimal so, dass wir dann wirklich mal ein Taxi haben wollten. Und dann kam einfach keins. Beziehungsweise das eine Mal, da war, glaube ich, der Joe noch mit dabei.
Ja.
Da war ein Taxi gewesen, wo irgendwelche Einheimischen drin waren. Dann standen wir als 4 Europäer in der Ecke. Da hast du gesehen, wie das Auto rangefahren ist, die Leute ausgestiegen sind. Und dann ist das Auto von wegen weiter zeigen können. Da haben wir uns gedacht, ja, die Touristen bringen anscheinend mehr Geld, die kann man vielleicht noch abziehen. Aber man muss ja dazu sagen, da gibt es irgendwie nur einen Tarif. Ob du jetzt 100 Meter fährst und ans andere Ende der Stadt, das kostet irgendwie immer 5.000 Diner.
Ja.
Mit Touristenzuschlag gibt es dann irgendwie so 10.000 Diner. Wahrscheinlich denkt sich dann der Autofahrer, ja geil, die Touristen habe ich jetzt richtig über den Tisch gezogen. Die Touristen denken sich ja, es waren immer noch gefühlte 3,50 Euro für mich und ich bin ziemlich billig bei weggekommen.
Ja.
Das sind halt alles so Sachen, da prallen so zwei Welten irgendwie aufeinander. Aber gut, sind wir bei knapp 30 Minuten, ist eigentlich
schon haben wir, genau. Wir haben gesagt, unser großes Idol, der heilige Tim, der macht nicht unter 6 Stunden Podcast, glaube ich. Meiner mit ihm über Kurdistan ist ja auch 4 oder so. Aber wir beide hören uns sowas gar nicht an. Also machen wir es ein bisschen kürzer. Außerdem habt ihr da mehr Zeit, Feedback zu geben. Sagt, will ich hören oder es wird immer langweiliger. Wir haben hier noch viel zu erzählen und dann fiel mir ein, wenn wir nichts mehr zu erzählen haben, dann holen wir uns Kawa, Joe oder Parua. Dann haben wir nochmal 20 Sendungen voll.
Mindestens.
Da gibt es noch genug zu erzählen. Also, wenn ihr es genossen habt und sagt, endlich verstehe ich, warum die Welt ist, wie sie ist und ihr habt mir die Erleuchtung gebracht, dann sagt uns das. Und, richtig geil, wir haben jetzt ein RSS-Feed für diesen Podcast. Und der ist auch jetzt bei iTunes und Spotify drin oder muss noch verifiziert werden oder was auch immer. Dann könnt ihr uns immer jeden Morgen hören, wenn ihr uns hören wollt. Also, soweit, so gut. Tschüss, vielen Dank. Bis zur nächsten Sendung.
Au revoir.